ist wichtig für uns. Das haben wir von Gott angenommen als Herausforderung, nicht als Überforderung, sondern als gute Herausforderung, um uns zu entwickeln. In die Richtung, die Gott für uns möchte als Gemeinschaft, aber für jeden Einzelnen natürlich auch. 5 Gebetsanliegen, die, denke ich, gut gewählt sind, weil sie Säulen des christlichen Lebens, Säulen der Gemeinschaft sind. Und nicht ganz umsonst, nehme ich an, habt ihr ganz vorne als erstes Gebetsanliegen, wir haben es vorhin gehört, die Beziehung stehen. Beziehungen, gute, barmherzige Beziehungen, gesunde Beziehungen, die Grundlage für alles andere ist. Keine guten Beziehungen, oder wenn diese fehlen, dann nützt es nicht so ganz viel, viele andere Dinge und Detailfragen zu bewegen, wenn schon die Grundlage nicht da ist. Und deshalb ist es gut, damit zu beginnen, und ich möchte das heute mit euch beginnen, an dieser Stelle mal über Beziehung in ihrem Kern als Grundlage nachzudenken. Und dann, wir sehen es, ich habe das mal kurz mitgebracht, dass ihr das seht, es werden 6 Aspekte, sage ich mal so, 6 Blickwinkel auf Beziehungen sein, über die wir miteinander nachdenken. Heute mal dieser Beginn, was ist denn Beziehung überhaupt von der Bibel her gesehen, worum geht es, worüber denken wir nach? Miteinander. Im Gemeindeleben, aber auch natürlich im ganz Privaten, in der Familie, im Freundeskreis. Und dann geht es weiter, die nächsten 5, die dann die praktischen Aspekte noch mal mehr beleuchten. Vergebung, ein ganz wesentlicher Punkt von Beziehung. Wertschätzung und Annahme. Kontinuität, Dauerhaftigkeit. Beziehung soll auf Dauer angelegt sein. Kommunikation, wie reden wir miteinander? Reden wir ständig aneinander vorbei? Wir reden es vielleicht viel, aber nicht miteinander. Wie wichtig ist es, dass wir gut miteinander kommunizieren, um Missverständnisse, Streitigkeiten vielleicht schon im Vorfeld zu vermeiden, die gar nicht nötig wären, wenn wir gut miteinander kommunizieren, und am Ende zu sehen, der Raum des Vertrauens, diese Koinonia, wie es im Neuen Testament heißt, was Gemeinde ausmacht. Gemeinschaft ausmacht, Familie ausmacht. 6 Aspekte, angefangen von dieser goldenen Regel, über die wir heute nachdenken wollen, über praktische Fragen, die Beziehungsgestaltung gut machen kann, gut machen wird. Und das Ganze in diesen 6 Predigten, da ich so im Allgemeinen einmal im Monat hier bin, wird es eine Weile dauern, also viel Zeit dazwischen, darüber nachzudenken und das zu praktizieren. Und damit das nicht ganz in Vergessenheit gerät, ob der langen Dauer der Zwischenräume, haben wir überlegt, dass wir für jede Predigt, für jedes Thema hinten einen Zettel auslegen. Die liegen jetzt auch hinten aus. Das ist so ein DIN A5-Zettel, in dem in 3 Punkten die wesentlichen Kerngedanken, die auch heute weitergegeben werden, nochmal aufgeführt sind. Das ist sogar bunt, also man kann es gut lesen. Also Scherz beiseite, dass man ein Stück weit etwas mitnehmen kann, und das soll dann für diese 6 Predigten jeweils gemacht werden. Wer das mag, es liegt hinten aus, um nochmal einmal darüber nachzudenken. Kleine Herausforderungen auch, ne? Wie kann man das dann umsetzen zum Weiterdenken, auch vor allem und in erster Linie sehr persönlich, was kann ich ganz persönlich dazu beitragen, dass Gemeinde gut funktioniert, dass das hier bei uns in Kirchlengern gut funktioniert. Wie gesagt, es liegt hinten aus, schaut es euch mal an, ob es euch gefällt, wer mag, kann das mitnehmen, um in der Zwischenzeit das nochmal so sacken zu lassen, wirken zu lassen, vielleicht auch zu durchbeten. Es ist ja immerhin ein Gebetsanliegen, das erste Gebetsanliegen auf eurer Gebetsliste von den 5 Punkten. Also so in etwa ist das gedacht, so ist der Plan. Manchmal funktionieren Pläne auch, ich hoffe, das wird auch so sein bei dieser Sache. Und so geht es heute um das Gebetsziel Beziehung in ihrer prinzipiellen Form. Gemeinsam ankommen, ne, so habe ich die Predigtreihe mal genannt. Wir haben ein Ziel vor Augen, wir gehen gemeinsam auf ein Ziel zu. Wir sind eine Pilgergruppe. Auf einer Pilgerreise sozusagen in die bleibende, in die ewige Stadt. Wir sind miteinander unterwegs und zwingend aufeinander angewiesen. Das wird sich hoffentlich im Laufe dieser Reihe ein bisschen verdeutlichen, weil Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grundgedanke. Jesus kommt zu uns und sagt uns, zuerst natürlich den Originalfischern dort am See Genezareth, kommt, lasst eure Netze liegen, ich mache euch zu Menschenfischern. So, die ersten Menschenfischer waren Fischer, die richtige Fische, Fischfritze. So, ihr kennt das, ich sage das jetzt nicht, das geht schief, das geht bestimmt schief, wenn ich das jetzt... aber der Auftrag geht ja weiter. Ihr seid Menschenfischer, wir sind Menschenfischer, ihr seid es. Das heißt, wir werfen ein Netz aus in diese Welt hinein, um Menschen nicht zu fangen. Das Netz kann ja auch so als Bild sehen, ich fange Menschen unfreiwillig und ziehe sie an Land, obwohl sie gar nicht wollen. Das Netz, das wir auswerfen, ist das Netz der Liebe, das gesponnen wird untereinander. Jeder von euch ist eine Masche in diesem Netz. Und indem wir uns miteinander verbinden, du mit dir und mit dir, bilden wir ein Netz, in dem sich Menschen verfangen, nicht gefangen werden unfreiwillig, sondern verfangen, ein Netz der Liebe, das wir auswerfen. Wir sind das Netz. Ihr seid das Netz. Jeder von euch ist eine Masche in diesem Netz. Und insofern, um das vielleicht mal etwas neudeutsch zu sagen, was Jesus damals gesagt hat, wir sind Netzwerker der Liebe. Diese Gemeinde ist ein Netzwerk der Liebe und jeder von euch ist ein Netzwerker, eine Netzwerkerin der Liebe. Und Netzwerken, das ist ja heute das Thema. Du musst total vernetzt sein, connected, verlinkt und so weiter. Was ja auch Sinn macht, um Beziehungen zu knüpfen, ne? Und eigentlich ist das unser Kerngeschäft. Wir waren schon Netzwerker, bevor irgendein Netzwerk oder World Wide Web je erfunden wurde, waren wir schon Netzwerker. Und da sind wir bis heute Netzwerker der Liebe. Und unsere Beziehungen untereinander, wenn sie denn gut sind, spinnen ein Netz, in dem sich Menschen verfangen in unserer Liebe. Nicht gefangen werden im Sinne von, ne, ich mache mit dir etwas, was du nicht willst, sondern sie werden verfangen. Ein Netz kann ja auch ein Schutz sein, ne? Wie bei den Trapezkünstlern, die im Zirkus, so war das früher immer, ne, dann rumschwingen und wenn da mal einer runterfällt, aus Versehen, fällt er in ein Netz, das darunter gespannt ist. Er prallt nie auf den Boden, er fällt immer in dieses Netz und hat dadurch die Freiheit, auch mal ein paar Kapriolen zu wagen und weiß, wenn mal etwas schief geht, ich falle immer in dieses Netz der Liebe. Das ist unser Netz, das wir auswerfen. Darum geht es, wenn wir über Beziehung reden. Das ist der Inhalt überhaupt aller Dinge, die wir tun. Inhalt des Evangeliums, Inhalt der Bibel, Inhalt dessen, was Gott von Anfang an wollte. Netzwerk der Liebe, Beziehung. Das Einzige, was zählt. Alles andere kommt später. Deswegen steht das zu Recht am Anfang. Weil wenn wir über Details, Ausprägungen nachdenken und die Grundlage schon nicht verstanden haben, werden die Details dann auch nicht wirklich besser. Wir sind also Menschenfischer und Netzwerker der Liebe. Und ich möchte diese Tatsache an einem klassischen Text aus Lukas 10 verdeutlichen, den ihr sicherlich alle kennt. Lukas 10, 25 beginnt es. Genau. Es geht um diese goldene Regel. Schlussendlich, ne? Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Kern aller Dinge. Das fasst alles zusammen. Du brauchst nur das. Und wenn du das auslebst, entwickelt sich das, was Gott sich gewünscht hat. Und so beginnt dieser Dialog zwischen einem Gesetzeslehrer, einem Nomikos, einem, der das Gesetz auslegt, der sich mit Gesetzen auskennt und damit auch mit Urteilen, die darauf aufgrund dessen gefällt werden. Und der kommt zu Jesus. Vers 25, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister. Lehrer heißt dann, Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Ob der so aussah, weiß ich nicht, aber er könnte so ausgesehen haben. Also ist immer gut, so ein Bild vor Augen zu haben, das erinnert einen dann an manches besser. Da kommt einer, der kommt, er stellte Jesus auf die Probe. Jetzt kann man natürlich herkommen. Ah, natürlich, das ist so ein typischer Pharisäer. Der wollte den verfangen in irgendwelche Diskussionen und ihm dann der Blasphemie überführen, um ihn zu verurteilen. Das wäre vielleicht naheliegend, aber man könnte es vielleicht auch so sehen, da kommt ein Gesetzeslehrer, so einer wie Nikodemus, Gamaliel oder manch anderer. Es waren nicht alle gegen Jesus. Alle waren in ihrem Gesetz gefangen, in ihrer Auslegung, aber sie waren nicht alle gegen Jesus. Der kommt vielleicht dahin, wollte Jesus auf die Probe stellen und vielleicht probieren. Pass mal auf, Jesus. Und er nennt ihn Lehrer, ne? Nicht irgendwie so abfällig, sondern Lehrer. Ist das, was du da sagst, ist das vielleicht auch was für mich? Die Probe ist vielleicht auch eine Probe, weil er Sehnsucht hat, Gott nahe zu kommen und fragt, Jesus, ist das, was du da lehrst, vielleicht auch was für mich? Und diese Probe muss vielleicht noch nicht mal so, ne, wenn man so schnell dahergeht und sagt, ja, der will bestimmt Jesus fangen und was Negatives, sondern vielleicht eine ganz positive Sache. Ich würde es mir wünschen. Ich stelle dich jetzt mal auf die Probe, ob das auch was für mich ist. Ob das zu dem passt, was ich kenne, was mein Leben bisher geprägt hat. Meister, was muss ich tun? Ne? Und er sagt, wir sehen, was du tust, Jesus. Du gehst hin und knüpfst Beziehungen. Überall, wo du hingehst. Wo du auch kommst, knüpfst du Beziehungen. Wo du auch kommst, kommen Menschen zu dir und du hast Beziehungen zu Menschen, die wir im Traum noch nicht mal uns begegnen lassen. Du gehst zu den Prostituierten, du gehst zu den Zöllnern, du gehst zu den Kranken, du gehst zu den Igidigit-Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben will, und knüpfst Beziehungen. Wo du gehst und stehst, entsteht Beziehung, Netzwerk. Du wirfst ein Netz aus durch das, was du bist. So, das weiß er. Und dann kommt er. Wir zementieren die Trennung, so im Allgemeinen. Du knüpfst Beziehung, wir zementieren Trennung. Du gehst hin, liebst die Menschen, liebst sie zu dir, wir gehen hin und kategorisieren die Menschen und wie passt das zusammen? Wer macht denn hier was falsch, du oder wir? Irgendwie beides zusammen passt doch nicht, oder? Und dann stellt er die Frage, weil er will doch das ewige Leben bekommen, das sagt er ja explizit. Ich will das ewige Leben bekommen. Aber wie kann das sein, Herr, also Meister, Lehrer? Und dann, mit welchem Recht tust du das denn? Einfach so ganz anders als wir. Mit welchem Recht bist du denn noch auf Gottes Seite? Und damit vielleicht die leise Hoffnung oder Frage, kann ich dir denn vertrauen? Du machst das so anders als wir. Kann ich dir vertrauen? Kann ich darauf vertrauen, dass das noch auf der rechtgläubigen Seite ist? Und dann kommt diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Nicht, was muss ich sein, ne? Was muss ich tun? Dieser Mensch ist natürlich komplett im Alten Testament verankert. Es ist ja auch noch die Zeit des Alten Testaments. Das Neue bricht ja gerade erst an, deswegen ist es so neu und so erschreckend und für viele auch fast eine Überforderung, sich darauf einzulassen. Was muss ich tun? Denn im Alten Testament gibt es einen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Tu das und das wird passieren. Punkt. Ja, es geht dir schlecht, also musst du gesündigt haben. Punkt. Ganz einfach. Und sie leben in diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang. Tu das und dann wirst du leben. Und er fragt natürlich, weil er es nicht anders kennt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es ist völlig folgerichtig aus seiner Seite, von seiner Seite diese Frage so zu stellen. Nicht, was soll ich sein? Jesus wird darauf eingehen und ihm etwas zeigen davon, dass es nicht zuerst um das Tun geht. Es geht wohl um das Tun, aber aus einem bestimmten Sein heraus. Dieser Pharisäer oder Gesetzeslehrer, der möchte eine Lebensanweisung haben. Eine Lebensregel, nach der er sich richten kann. Was muss ich tun? Habe ich mein Soll erfüllt? Kriege ich ewiges Leben? Punkt. Amen. Das ist in irgendeiner Form einfacher, als etwas zu sein. Und deswegen ist es auch so beliebt. Deswegen sind Religionen, die Gesetze erlassen, und wenn sie noch so vielleicht absurd oder hart sind, leichter zu befolgen als ein Glaube, der sagt, du musst anders werden. Du musst dich verändern lassen. Gib mir 10 Regeln, das mache ich lieber, die kann ich abhaken, da kann ich mit irgendwie anfangen, aber mich zu verändern. Und darin steckt natürlich dieser Gesetzeslehrer, er handelt mit Gesetzen, er arbeitet mit Gesetzen, er kategorisiert nach Gesetzen. Und so wendet er das auf sich selber auch an. Was muss ich tun, um diesem Gesetz Genüge zu tun? Und Jesus sagt, ja, was ist denn dieses Gesetz, nach dem du urteilst und handelst? Was liest du denn im Gesetz? Du bist doch Gesetzeslehrer, du kennst dich doch aus. Was steht denn da? Gebrauchst du das Gesetz denn richtig? Und hast du es verstanden, wenn du es liest, diesen Inhalt? Was liest du da? Oder missbraucht ihr unbewusst sogar das Gesetz, um das Falsche zu tun? Denn ihr zementiert Trennung und ich schaffe Beziehung. Das steckt alles in dieser Frage schon drin, dieser Unterschied. Es ist ein Widerspruch, würde ich mal fast sagen. Provokant etwas. Wenn man sagt, man ist bibeltreu, Gesetzeslehrer, bibeltreu, und produziert ständig Trennung. Provokant, kann man drüber streiten. Wenn ich sage, ich bin bibeltreu, wie dieser Gesetzeslehrer, ich halte mich an die Regeln Gottes und produziert ständig Trennung und zementiert Trennung, dann ist das ein Widerspruch. Sage ich einfach mal so. Man kann nicht beides sein. Man kann sehr wohl anhand einer treuen Bibelauslegung, anhand einer treuen Auslegung, oh, ist ja schon weitergegangen, gut, einer treuen Auslegung, ich komme gleich darauf, kann man ohne Frage feststellen, dass eine Trennung da ist. Dafür ist das Gesetz da. Ich stelle fest, hier besteht eine Trennung. Das soll mir das Gesetz auch zeigen, dafür ist es gegeben. Ich stelle etwas fest. Und dann ist der nächste Schritt, wie kann das überwunden werden? Das soll nicht zementiert werden, sondern wie kann ich das überwinden? Und schon gar nicht soll es dazu beitragen, Trennung zu erzeugen. Und diese Frage müssen wir uns gefallen lassen als Gemeinde, als Christen. Auch heute unsere Bibeltreue. Dieser Gesetzeslehrer ist bibeltreu, wenn ich es mal jetzt übertragen mag. Was bewirkt sie? Dauernd Spaltung, Trennung, Beziehungen, die zerbrechen? Indem man Bibeltreue, und das ist heute leider Gottes so, Bibeltreue an sich ist ein gutes Wort, weil es etwas definiert, was unseren Glauben ausmacht. Aber es ist leider zu einem Kampfbegriff geworden an vielen Stellen. Kämpft man, schlägt man sich gegenseitig die Bibeltreue um die Ohren, weil meine Bibeltreue ist viel treuer als deine Bibeltreue. Und schon hast du eine Spaltung statt ein Miteinander. Es funktioniert nicht, denn dieses Wort, diese Bibel, der man doch so treu ist, die redet von Anfang bis zum Ende darüber, Beziehung zu knüpfen, lieben, so hat es Jesus vorgemacht. Und der Gesetzeslehrer ist ganz erstaunt, hallo, ich habe dieselbe Bibel wie du? Wie kann das sein, dass wir genau das Gegenteil davon machen, was du machst? Mit welchem Recht? Und das wisst ihr, ne? Jesus legt ja das Wort nicht nur aus, er ist das Wort. Und wenn er das Wort ist, dann ist er die Bibel gelebt. Er ist die inkarnierte Bibel. Und wenn unsere Bibeltreue nicht so ist wie Jesus, dann ist irgendwas nicht richtig. Und das dürfen wir uns, wie gesagt, es ist provokant, ohne Frage. Aber sonst denkt man ja nicht drüber nach, wenn es nicht provokant ist. So, wir dürfen wirklich darüber nachdenken, ob wir mit unserer zurecht uns auf die Fahnen geschriebenen bibeltreuen Auslegungen, ob wir damit Beziehung produzieren oder Beziehung zerstören. Immer nur Spaltung, Spaltung, Spaltung. Und ihr kennt das. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Es gibt so viele Splittergruppen, die alle bibeltreu sind, die alle noch treuer sind und noch treuer und noch treuer. Wo soll das hinführen? Was ist das für ein Zeugnis? Eins euer Gebetsanliegen ist, gesunde Mission? Also mache ich keine gesunde Mission. Und so bin ich auch kein Menschenfischer. Was sind denn das für Lücken in dem Netz? Da plumpst ja jeder durch. So funktioniert das nicht. Also, ihr seht, es geht weiter. Jesus sagt, du bist doch der Gesetzeslehrer. Du hast es doch drauf, Mensch. Ist ja nicht so, dass du es nicht wüsstest. Und ganz folgerichtig sagt er, ja, er zitiert die richtige Stelle. Er redet nicht von da und da und da oder von Opferbringen und von all diesen Dingen, die man auch noch zitieren könnte aus dem Alten Testament. Nein, er antwortete, Vers 27, du sollst. den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Er hat das auf den Punkt gebracht, der Mann hat es drauf. Der ist nicht umsonst Gesetzeslehrer. Der weiß, worauf es ankommt. Der hat aus den ganzen vielen, vielen Versen 613 Geh- und Verbote gibt es im AT, so in etwa. Habe ich mir sagen lassen, ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, das stimmt. Er hat genau das rausgenommen, was wirklich der Kern aller dieser Dinge ist. Du sollst das tun, nicht, wenn du gerade gut drauf bist, probier's mal oder so, oder wenn du Lust hast oder so. Ja, du sollst das, das ist ein Gebot, Gott will das. Das heißt eigentlich, pflege und knüpfe liebevolle Beziehungen. Das ist dein Auftrag, Punkt. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kern der Bibel, der Kern des Alten Testaments. Pflege und knüpfe Beziehungen. Und so ist es von Anfang an gewesen, als der Mensch in Eden Gott verlassen hat und gesagt hat, ich vertraue dir nicht und das Misstrauen gekommen ist, war der nächste Gedanke Gottes, bin ich überzeugt von, wie kann ich diesen Riss wieder kitten? Wie kann ich diese Beziehung wiederherstellen? Und von da an, direkt nach der Trennung des Menschen von Gott, hat dieser Rettungsplan angefangen, der in Jesus gipfelt, der personifizierten Beziehung. Denn er ist die Liebe Gottes. Du sollst lieben, als ganzer Mensch. Total. Ganzen Herzen. Ganzer Hingabe, ganzer Kraft, ganzem Verstand, das ist Liebe. Was ist Liebe? Heutzutage ist das ein Begriff, der so zerkaut ist, so zerlutscht ist, so missbraucht wird, dass eigentlich keiner mehr so recht weiß, was Liebe ist. Sympathie oder gutes Gefühl oder ach ne, ich bin so verliebt und so, das sind sicherlich alles Aspekte von Liebe. Aber Liebe an sich ist viel mehr. Liebe ist eine prinzipielle Entscheidung für das Objekt der Liebe. Ich entscheide mich, und zwar als ganzer Mensch, mit Haut und Haaren, mit ganzer Kraft, aller Hingabe und mit ganzem Verstand für das Objekt meiner Liebe. Damit dieses Objekt gedeiht, damit es ihm gut geht, damit er aufblüht. Das ist Liebe. So macht es Gott mit uns. Ich habe mich komplett für dich, mein Mensch, entschieden. Radikal. Kompromisslos sogar. Das ist Liebe in ihrem Kern und noch so viel mehr. So sollst du lieben, steht es hier im Alten Testament. Als ganzer Mensch mit Hingabe, Sehnsucht und Leidenschaft, nicht mit Maß, sondern vollständig. Und du sollst Gott lieben, nicht nur als äußere Regel, indem du Normen erfüllst, indem du bestimmte Dinge tust, sondern du sollst das von tiefstem Herzen mit Sehnsucht tun. Du sollst deinen Nächsten, die anderen Menschen, nicht nur als Lippenbekenntnis lieben. Ja, ich liebe alle Menschen, total. Und dann wendest du dich ab. Und du sollst dich selbst lieben. Das ist ja auch mal, oh, Selbstliebe, ganz schwierig. Nicht als Egozentrik, sondern als Annahme dessen, was Gott in dich hineingelegt hat. Wie das funktioniert, erklärt Jesus in der Folge dieser Geschichte in Lukas 10 mit den Geschichten vom barmherzigen Samariter und Maria und Martha. So, wie du deinen Nächsten liebst, kein Problem. So wie dieser barmherzige Samariter. Tu was, handle. Der dich braucht, der ist dein Nächster. Jetzt geh hin und handle. Die Liebe Gottes zeigt sich an dieser Stelle im Handeln am Nächsten. Danach kommt die Geschichte von Maria und Martha. Die Liebe zu Gott zeigt sich an anderer Stelle, wenn die Zeit dafür da ist, indem du hörst. Maria hat das bessere Teil der Welt. Sie sitzt zu Jesu Füßen und hört. Ihre Schwester will handeln und hat nicht verstanden, handeln hat seine Zeit, hören hat seine Zeit. Maria hat verstanden, jetzt ist Zeit zu hören. Ich liebe Gott, indem ich höre. Nicht, indem ich ihn diene. Martha will ihm ja alles schön machen, zu Recht, es ist wunderbar, aber jetzt ist Zeit zu hören. Ich liebe dich, Gott, indem ich höre, gehorsam bin. Und ich liebe den Nächsten, indem ich der mich jetzt gerade braucht, mit aktiver Handlung diesem Menschen helfe. Es nützt jetzt nichts zu hören, jetzt muss gehandelt werden. Und auch so liebe ich Gott, indem ich dem Nächsten etwas tue, Gutes tue. Und ich gehe hin, sättige dich, werde gesund, möge der Herr mit dir sein und dann gehe ich. Das nützt ihm nichts. Und beides zusammen, wenn ich beides tue, dann liebe ich mich selbst. Darum geht es. Deshalb danach diese beiden Geschichten. Indem ich Gott höre, auf ihn höre und indem ich dem Nächsten liebevoll behandle, liebe ich mich selber. Ich finde mich selber in diesen Dingen. Ich kann mich selber nicht lieben, wenn ich das anders mache. Es gehört zwingend zusammen. Und insofern ist auch Selbstliebe keine Egozentrik. Es wird ja gelegentlich so gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, sich selber zu lieben, das ist Egozentrik, das ist etwas, was abzulehnen ist. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Sich selbst zu lieben bedeutet zu erkennen, von Gott geliebt zu sein und deshalb auch diese Liebe weiterzugeben, um von daher zu verstehen, was es bedeutet, wie Gott mich liebt. Er hört auch mich, er hört mir zu, wenn ich bete, so wie ich ihm zuhöre, wenn ich zu seinen Füßen sitze. Und er hilft mir aktiv, wenn ich Hilfe brauche, so wie ich den anderen helfe, wenn er Hilfe braucht. So ist Gott zu mir. Und weil er zu mir so ist, darf ich zu anderen so sein. Und darin erkenne ich, wie geliebt ich bin. Eine Liebestrinität, sozusagen Gott, der Nächste und ich, miteinander, so wie Jesus es sagt, Johannes 17, ich möchte, dass sie alle eins sein, Vater, du in mir und ich in ihnen. Wir sollen eins sein, drei in eins. Ein Netz, unzerstörbar, denn die Liebe hört niemals auf, so heißt es. Gott ist Liebe und die Liebe hört niemals auf. So, und das gilt für uns als Gemeinschaft, zwingend und wichtig, um dieses Liebesnetz der Beziehung miteinander zu knüpfen, miteinander verknüpft zu sein. Ich bin mit dir verknüpft und du mit mir und wir beide können hingehen und den Menschen etwas zeigen, was ihnen gut tut. Deshalb darf man Gemeinde erleben. Manchmal hat man den Eindruck, man muss Gemeinde überleben, was leider Gottes gelegentlich tatsächlich der Fall ist. Ich habe auch schon viele Gemeinden in meinem Leben gesehen und manchmal hat man den Eindruck, ja, ich habe diese Gemeinde mit Gottes Hilfe überlebt. Aber das liegt nicht daran, dass Gott irgendwie ein Problem mit Gemeinde hat, sondern das liegt daran, dass diese spezielle Gemeinde, in der ich da gerade war, wo man den Eindruck hat, man muss das eher überleben, dass sie nicht verstanden hat, dass es um diese eine Sache geht, das Liebesnetz zu knüpfen. Ne? Und dann geht man irgendwo hin in eine Gemeinschaft und das Liebesnetz ist aus Stacheldraht geknüpft oder so. Da willst du dich nicht reinfallen lassen. Und dann fühlst du dich auch nicht aufgefangen in diesem Netz. Darum geht es. Wir müssen das verstehen, was Gott von uns möchte an dieser Stelle, dass wir tun sollen. So, dieser Pharisäer, der Gesetzeslehrer, hat das verstanden. Ich glaube, er hat das verstanden. Vielleicht hat er das vorher auch schon probiert und merkt, ich kann das nicht. Das ist ja mal die Frage, kannst du das denn? Du brauchst ein neues Sein, um das zu können. Darum geht es am Ende. Und deshalb geht es weiter ab Vers 28. Und damit schließt dieser Abschnitt, wenn wir es gleich sehen, Vers 28 genau. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer weiß, wenn das mal so einfach wäre, ne, tu das. Ja, tu das. Ja, denk mal, ich muss das tun und dann wird das passieren. Ja, dann mach doch. Und irgendwo ist dieser Mann so ehrlich zu sagen, ja, toll, toller Spruch. Ne? Und findet dann so eine kleine Ausrede, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragt er, ja, wer ist denn nun mein Mitmensch? Also, Jesus sagt, voll gut, gut gesagt, tu das und dann wird es alles funktionieren. Tu das aber von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, so, also nicht nur so äußerlich. Und ich glaube, indem er etwas sagt, tu das, rede nicht darüber. Sei nicht nur Dozent der Liebe, sondern Täter der Liebe. Merkt er, das könnte schwierig werden. Und versucht jetzt, ja, ja, Jesus, schon klar. Aber, erstmal, sind die anderen so anders? Also so wirklich so anders? Ne? Und ganz anders als ich vor allem. Ne? Was ist denn mit denen? Du gehst dahin, gehst mit den Kranken, mit den Prostituierten und so weiter. Hallo? Soll ich das etwa auch so machen? Was ist mit meiner Reinheit, die ich mir bewahrt habe aufgrund des Gesetzes? Ich bin rein und das sind alles Fehlerbehaftete. Soll ich etwa zu denen gehen und mich beschmutzen? Das ist nicht die Lehre, die wir verbreiten. Die etwa auch? Wie kannst du von Gott sein, wenn du das von mir verlangst und das tust? Wunderbare Argumente zu sagen, ich will keine Beziehung knüpfen zu Menschen, die doch so anders sind als ich. Eine Ausrede, die ein Stück weit natürlich nahe liegt für ihn, aber am Ende steht dahinter der Gedanke, ich kann das gar nicht. Ich kann das nicht mit den alten Methoden. Neue Herausforderungen mit den alten Methoden anzugehen, wird nicht funktionieren. Das weiß der. Und das ahnt der. Und deshalb kommt ja jetzt danach die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Sag, guck mal da, da ist einer, der hat mit Gesetz überhaupt nichts zu tun. Der ist nicht Jude und nichts von all dem. Der ist nicht rein. Und der hilft dem, der ihn braucht. Und dein Gesetz, du Reiner, deine Rechtgläubigkeit, deine Bibeltreue hindert dich daran, einen schwer verletzten Mann, der deine Hilfe braucht, zu helfen. Und du sagst, du dienst einem Gott der Liebe und dein Gesetz, deine Theologie hindert dich daran, diesem Mann zu helfen. Einer, der nichts von Gott weiß, ein Samariter, der tut das. So, überleg mal, ist deine Theologie wirklich so bibeltreu, wie du das sagst? Oder kommt sie dir nur zu Pass, um deine Trägheit zu bedienen? Ausreden gibt es viele. Vielleicht haben wir auch eine Menge Ausreden. Auch unsere Bibeltreue. Ja, nee, der passt nicht zu uns. Ne? Und überhaupt, der ist so von oben bis unten tätowiert und hat der Haare ganz lang. So, Äußerlichkeiten. Oder die Meinung von dem, nee, das ist ja nur so. Und es gibt ja 1 Million Ausreden. Wir sind da gar nicht verlegen drum. Am Ende ist mal, ja, nee, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Ich muss in die Gebetsstunde. Und Gott sagt, ne, rede nicht mit mir, rede mit dem. Nein, das ist ja viel. So, überlegt mal, wie wir oft miteinander umgehen und auch Ausreden finden, mit Menschen nicht zusammen zu sein, die uns nicht so ganz in den Kram passen. Und dann zu sehen, wir gehen haarscharf an dem vorbei, was Gott sich gewünscht hat. Bibeltreue und Gemeinschaftskiller. Das passt nicht zusammen. Und dann, auch das müssen wir uns immer wieder überlegen. So ist mein Erleben. Mir scheint es so zu sein, dass wir dann als Gemeinschaft herkommen und dann delegieren wir das Lieben der Nächsten, indem wir einen Hauptamtlichen anstellen. Der soll das mal machen. Ist ja auch ein Gebetsanliegen von euch. Und es ist ein gutes Gebetsanliegen, gar keine Frage. Aber wenn dahinter der Gedanke steckt, wir delegieren jetzt diese ganzen unangenehmen Sachen, mit den Typen da zu reden, auf den ich keinen Bock habe, das soll der machen, der wird dafür bezahlt. Nein, wenn er das macht, dann hat er das. Nein. Also, ne, du kannst Lieben nicht delegieren, es ist dein Job. Und nur miteinander sind wir ein Liebesnetz. Wir können das nicht an jemand anders übertragen. Und deshalb zu sehen, da wo wir das tun, da wo wir das verstanden haben, da ereignet sich Gott, denn Gott ist Liebe und Liebe ist ein Ereignis. Und wisst ihr, das zu sehen, diese ausgestreckte Hand da, das Ereignis der Liebe, da wo sich Liebe ereignet, ereignet sich Gott, denn Gott ist Liebe. Und wenn du ein Zeugnis in dieser Welt, und Mission ist ja auch eben eins von euren Gebetsanliegen, ein Zeugnis in dieser Welt sein willst, als einzelner Mensch und als Gemeinde, dann musst du auch ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis ist ein Zeugnis, denn es zeigt etwas von dem, was du bezeugen möchtest. Und überzeugt dann Menschen, weil sie sehen, das funktioniert ja. Das sind nicht nur Worte der Liebe, sondern der streckt mir die Hand zu. Er zeigt mir etwas. Ich kann mich hier in ein Netz fallen lassen, das geknüpft ist, nicht perfekt, nicht ohne Defizite oder so. Aber barmherzige Beziehung, so ist doch das Gebetsanliegen, Barmherzigkeit, ausgestreckte Hand. Und das fängt dabei an, dass ich nicht die Defizite der anderen Menschen aufzähle oder was ich als Defizite sehe oder dass die so anders sind. Ich fange bei mir selber an, meine eigenen Defizite einmal wirklich wahrzunehmen. Alle Beile, die ich habe. Nein, ich zähle meine Defizite auf. Und wenn ich dann nach etwa 2 Stunden langsam zum Ende komme, so, dann bin ich vielleicht auf dem Demutslevel angekommen, auf dem Barmherzigkeitslevel, der es mir ermöglicht, Menschen anzunehmen, die ganz anders sind als ich. So, gehe ich zu Gott wie Maria, setze mich zu seinen Füßen und lass mir mal erzählen, wie ich denn so drauf bin. Und dann sage ich, okay, ich habe verstanden, alles klar. Alles klar, ich liebe meinen Nächsten, der ist nämlich tatsächlich eher besser unterwegs als ich. Barmherzige Beziehungen fangen bei einer gesunden Selbsteinschätzung an und diese Demut ist nötig. Und das tut uns gut. Und dann gehen wir miteinander um und dann knüpfen wir ein Netz und dann sind wir wirklich fähig, Menschenfischer zu werden. Netzwerker der Liebe, so wie wir es am Anfang gehört haben. Ich wünsche uns das, dass wir, wenn wir über Beziehungen nachdenken, als Gemeinschaft, als Christen und Christinnen, dass wir das als Grundlage sehen. Darum geht es. Und wenn wir dann über Kommunikation, über Vergebung, über Vertrauen und Beständigkeit, Kontinuität und so weiter reden, über einzelne Aspekte dieser Grundlage dann immer im Hinterkopf haben, was wir hier tun, ist gerade, wir knüpfen an unserem Liebesnetz. Eine wunderbare Aufgabe. Es gibt keine bessere Berufung auf dieser Welt, als das zu tun. Und ihr seid dazu berufen. Ich wünsche euch das, uns das, dass wir ein ganz wunderbares Netz sind, was Jesus in diese Welt hineinlegen kann, wo Menschen sich in den Maschen der Liebe, der Zuwendung, der Barmherzigkeit und Gnade verfangen und gar nicht mehr raus wollen, weil das so schön ist, eingewickelt in ein Netz der Zuwendung, in einer Welt, die leider Gottes ganz andere Netze auswirft, von denen man gar nicht reden möchte. Unsere Aufgabe ist die beste, die man haben kann und damit auch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen können. Denkt darüber nach. Nehmt euch, wenn ihr mögt, am Ausgang oder draußen so einen Zettel mit. Vielleicht kommt ihr auch miteinander ins Gespräch, weil es ist ja eine gemeinsame Aufgabe, die ihr euch da als Herausforderung angenommen habt. Und arbeitet mit Gottes Hilfe im Gebet daran, dass das gut wird und besser wird. Es ist eine Aufgabe, die dankenswerter und lohnenswerter nicht sein könnte. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, für diese Tatsache, dass wir ein Netz sind, in dem sich Menschen gerne verfangen. Ein Netz der Liebe und Zuneigung, ein Netz der Barmherzigkeit und Gnade. Dass wir Netzwerkerinnen und Netzwerker dieser Liebe, dieser göttlichen Liebe, die du uns schenkst, sind. Und dass wir uns verfangen durften, dass wir dich kennenlernen durften und jetzt miteinander Maschen knüpfen, um zu zeigen, wie schön es ist, mit dir zu leben. Wie schön es ist, Teil dieses Netzes zu sein, nicht alleine, sondern verbunden, verknüpft, verwoben in deine Liebe, verwoben in Gnade, mit Perspektive und Zukunft. Danke, dass da so viel Potenzial drin ist. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir das verstehen, dass wir das verinnerlichen, dass wir gleichzeitig dir treu und deinem Wort treu sein können und trotzdem und gerade deshalb Beziehungen knüpfen und nicht zerstören. Danke, Herr, dass du uns dabei hilfst. Alleine schaffen wir das nicht, aber mit deiner Hilfe ist es möglich. Hilf, dass wir uns auch so von dir lieben lassen, annehmen lassen und dass solche angenommene Menschen, die in dir Frieden finden, andere annehmen und zu Friedensstiftern werden in einer Welt, die zu viel Kampf kennt. Amen.
An denen du uns hast teilnehmen lassen. Dankeschön. Danke auch allen anderen, die heute irgendetwas dazu beitragen, dass der Gottesdienst stattfinden kann. Musiktechnik, Kaffee sehe ich da vorne schon stehen. Danke all denen. Wir wollen noch ein weiteres Lied singen. Herr, lass mich meinen Nächsten lieben.